Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade, außer an Tagen wie diesen, an denen es mal wieder Zeit ist für eine Sonderfolge, und zwar aus gegebenem Anlass. Die heutige Folge trägt die Überschrift OrkiCool trifft eine Gewerkschaft für die deutsche Spielebranche, und ihr werdet euch fragen, huch, wie viel 100 Leute saßen denn da vor dem Mikrofon? Nein, ich kann euch beruhigen, es ist nur eine Person, Rüdiger Brandes, zu dem ich gleich was sagen werde. Vorher erkläre ich so ein bisschen, was es mit dieser Folge eigentlich so auf sich hat. Ich muss kurz ausholen. Dieses Format hier, OrkiCool trifft, wo ich, wie gesagt, jeden Sonntag Menschen aus dieser Branche treffe, gibt es schon seit mittlerweile über 4 Jahren. Und während ich darum bemüht bin, ganz unterschiedliche Berufsgruppen hier immer wieder einzuladen, also Lehrerinnen, Forscher, Journalisten, Streamerinnen und so weiter und so fort, denke ich, gibt es immer so eine leichte Tendenz aus vielen Gründen zu einer ganz besonderen Berufsgruppe, nämlich Entwicklerinnen und Entwicklern von Spielen aus dem deutschsprachigen Raum. Von diesen Menschen hatte ich in den letzten 4 Jahren mit Abstand am meisten zu Gast, und in diesen Geschichten, so unterschiedlich die Biografien und die Erzählung auch waren, gab es immer wieder erstaunliche rote Fäden. Und einer dieser besonderen roten Faden, der besonders hartnäckig immer wieder in diesen Gesprächen auftauchte, ist in Wirklichkeit, wenn ich so darüber nachdenke, 2 Fäden. Und zwar die eine Seite des Fadens, ich werde dieses Sprachbild nicht loslassen, drehte sich darum, wie begeistert und freudig diese Menschen immer wieder von ihrer Arbeit erzählten, eben als kreative Menschen, die in dieser Branche arbeiten dürfen. Einige von ihnen in ganz großen Studios, andere von ihnen in kleinen Indie-Teams, manche sogar frische Uni-Abgänger, andere haben im Grunde ihr Berufsleben schon fast hinter sich gehabt. Das war immer die eine Seite, die immer wieder durchschien in diesen Gesprächen. Die andere Seite des Fadens, ich hatte jetzt die Möglichkeit, das Sprachbild loszulassen, habe ich aber nicht getan, drehte sich aber auch um Sorgen, um Probleme, um Kritik, die diese Menschen, die eigentlich ihren Job so gerne machen, an ihre eigene Branche, in dem Fall die deutsche Spieleindustrie, gerichtet haben. Es waren immer ganz unterschiedliche Themen, manchmal auch mehrere in einer Folge. Es drehte sich immer mal wieder um Fördertöpfe, die zwar vorhanden sind, aber viel zu schnell geleert wurden, von Bürokratie blockiert werden oder ohne wirkliche Einsicht von außen plötzlich das Ende erreicht haben, sodass Entwicklerstudios, die damit geplant haben, überrascht wurden von dieser Neuigkeit. CC Games Förderung vom Bund, das ist ein Problemfeld gewesen. Andere Probleme treten sich um eine generelle Beobachtung, dass Menschen in dieser Branche unterbezahlt sind, gerade im Vergleich zu anderen benachbarten Branchen wie der Tech-Branche. Auch das sorgte und sorgt immer wieder für Unmut, Kündigungswellen, die jetzt auch gerade dieses Jahr wieder die Spieleindustrie auch hierzulande erfasst haben. Einige größere und kleine Studios mussten bereits schließen. Also ihr hört und merkt schon, es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die diese Branche so um sich herum hat, auch gerade in Deutschland. Und eine Sache, von der einige Entwicklerinnen und Entwickler glauben, dass sie ihnen extrem helfen würde, durch dieses Meer aus Problemen zu navigieren, etwas sicherer dadurch zu kommen, wäre eine Gewerkschaft. Eine Gewerkschaft, die die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärkt, die Ansprechpartner sein kann und auch aktiv weiterhelfen kann. Sowas gibt's in Deutschland noch nicht. Und das stört Menschen immer mal wieder. Und jetzt ist es soweit gekommen, dass eine Gruppe dieser Menschen, zu denen auch Rüdiger Brandes gehört, sich gesagt haben, Leute, wir versuchen es jetzt mal. Wir versuchen jetzt mal, die Gründung einer Gewerkschaft anzuschieben für die deutsche Spielebranche, um mal zu gucken, was so passiert. Und darum dreht sich unser heutiges Gespräch. An dieser Stelle Full Disclosure und volle Transparenz. Ich nehme diese Anmoderation auf, am Sonntag vor der Gamescom, Entschuldigung, ich habe hier so viele Kalender vor mir, bin ganz durcheinander gekommen, am Sonntag vor der Gamescom, also noch Tage bevor die Gamescom tatsächlich ihre Pforten öffnet, das heißt, diese Anmoderation wird eine Woche alt sein, wenn diese Folge dann tatsächlich erscheint. Das hat den Hintergrund, dass auch das Gespräch mit Rüdiger Brandes bereits unter Vorbehalt stattgefunden hat, aus organisatorischen Gründen, denn offiziell wird die Ankündigung der Gewerkschaft und der Bemühungen darum erst passieren am morgigen Montag. im Rahmen einer Pressekonferenz in Köln, zu der ich auch eingeladen bin, zu der ich auch anreisen werde, gemeinsam mit einigen anderen wenigen ausgewählten Journalistinnen und Journalisten. Aber weil es organisatorisch sehr viel einfacher war, bereits im Vorfeld dieses Gespräch aufzunehmen und Rüdiger auszufragen, was sie denn nun damit vorhaben und warum es diese Initiative, so nenne ich es einfach mal, eigentlich existiert, haben wir uns vor dieser Pressekonferenz bereits getroffen und über die Punkte gesprochen, die in der Pressekonferenz dann Thema sein werden. Nur zur Vollständigkeit, damit ihr wisst, wie diese Folge entstanden ist, ganz genau. So viel zum Hintergrund. Vielleicht jetzt noch ein, zwei Worte zu Rüdiger Brandes. Der war bereits hier mal bei OrkeCool trifft zu Gast, und zwar am 25. Juni 2023. Damals haben wir uns ganz viel darüber unterhalten, über unsere Leidenschaft zu History Games, also Spiele mit historischen Schauplätzen. Denn, wenn ich das mal so sagen darf, Rüdiger hat einen kulturwissenschaftlichen Hintergrund, so wie ich auch. Er hat damals noch als Lead-Producer bei Flying Sheep Studios gearbeitet. Die gibt's jetzt mittlerweile nicht mehr. Und so hat er ganz frisch angefangen jetzt als Producer bei Playing History seit März diesen Jahres 2024. Das ist ein ganz fantastisches, wie ich anmerken darf, Team aus Berlin, das sich vor allem darum dreht, Spiele mit historischen Schauplätzen zu entwickeln, die auch einen strengen pädagogischen Ansatz verfolgen. Und ich mag die Leute von dort ganz besonders, weil ich schon viele Interviews mit denen führen durfte und gemerkt habe, das sind nicht nur liebe Leute, sondern die kennen sich auch hervorragend mit dem aus, was sie machen, aber das nur am Rande. Und Rüdiger, wie gesagt, er gehört zu den Menschen, die diese Gewerkschaftsgründung jetzt anschieben, der auch auf der morgigen Pressekonferenz sein wird und deswegen fantastisch dazu geeignet ist, mir zu erklären, was das eigentlich alles soll. Wir haben uns auch darum bemüht, niedrigschwellige Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel, was macht eigentlich eine Gewerkschaft, damit wir alle hier mit ins Boot holen können, die sich vielleicht vorher nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und ich würde sagen, das soll auch genügen an Vorbemerkungen. Ab geht's, beziehungsweise weg mit mir von der Bühne. Ach Quatsch, das stimmt ja, ich bin ja auch gleich wieder zu hören. Mein Gott, ich hätte einfach sagen sollen, viel Spaß mit dieser ganz besonderen Sonderfolge, die sich dreht um die Gründung einer Gewerkschaft für die deutsche Spielebranche. Ich würde dich zuallererst gerne mal fragen wollen, welche Rolle du jetzt eigentlich eingenommen hast bei der Planung dieser, ich nenne es jetzt einfach mal so, Initiative und was genau du da jetzt eigentlich machst.
Ja, okay. Also Initiative, weiß nicht, ob man es so nennen kann. Also ich kann das, glaube ich, ganz gut in Form einer Geschichte, also einer Story erzählen, wie sozusagen diese Sache zustande gekommen ist. Dazu muss man ja sagen, dass es jetzt, dass Verdi natürlich einfach eine große Gewerkschaft ist, die sich um viele Bereiche kümmert, eben auch um den Bereich IT. Und so sind wir mit Verdi ins Gespräch gekommen. Und das fing an, für mich jetzt persönlich, vor ungefähr 3 Jahren, ja, 2, 3 Jahren, als ich bei Flying Sheep gearbeitet habe und ich da mit meinen Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen habe, ob wir nicht einen Betriebsrat gründen wollen. Das fing auch erstmal ungefähr so an, wie ich das gerade gesagt habe. Der Auslöser war, wir wurden damals aufgekauft und wir wurden größer und dachten wir, es ist ja eigentlich gar keine schlechte Idee, dass jetzt, wo wir auch wohl dann dadurch, dass wir größer werden zwischen Management und Angestellten, dann doch die Lücke größer werden wird. Das ist halt einfach so, dass wir uns dann mal gucken, ob wir uns vielleicht organisieren können, damit wir unser Mitspracherecht, das wir in der kleinen Firma ja oftmals so ein bisschen implizit haben, dann auch weiter aufrechterhalten können. Daher kam das. Und da wir alle keine Ahnung davon hatten, haben wir dann halt mal, also ich vor allem, ich habe dann so ein bisschen naiv rumgefragt, dann hat irgendwer Ahnung davon und dann kam eigentlich relativ schnell so aus so bei Discord zum Beispiel sowas wie, hier ist es hier, Game Workers Unite oder so, da habe ich mal rumgefragt und haben die Leute gesagt, ey, quatsch einfach mal Verdi an, hier ist eine Telefonnummer, ruf mal an, die können dir da helfen. Habe ich halt gemacht. Und so bin ich dann halt bei Matthias, mit dem du ja auch schon zu tun gehabt hattest, also ein Verdi-Sekretär in Düsseldorf für den IT-Bereich gelandet und der meinte, ja super, wir haben auch noch nicht so viel Kontakt zur Games-Branche, finde ich super, wir helfen euch dabei und ihr erzählt uns mal ein bisschen, was so bei euch los ist. Also so diese klassische Sache, dass die glücklich waren, dass mal jemand kommt, damit ihnen was davon erzählt wird. Und wir haben dann halt mit Hilfe von Matthias und Verdi den Betriebsrat gegründet. Damals war es auch so, dass dann ein paar andere Gründungen parallel liefen. Die ist halt sozusagen, die waren dann auch schon mit einem Raum. Die nenne ich jetzt mal nicht, weil es ist ja immer eine bisschen delikate Sache. Bei Flying Sheep ist es jetzt bekannt und Flying Sheep gibt es ja auch leider seit Anfang des Monats nicht mehr. Genau, und so saßen wir dann in einem Raum, die Betriebsratgründung hat geklappt und dann saßen wir natürlich mit Matthias Breit sozusagen am Tisch und dann meinte er, ja, kennt ihr denn noch andere Leute, die vielleicht die uns was erzählen können? Gibt es irgendwelche Probleme, die sich häufen? Kennt ihr jemanden? Und so hat sich das dann entwickelt. Also so, man kann sich das im Grunde so ganz klassisch von unten vorstellen. Es war jetzt nicht so, dass Verdi gesagt hat, oh, wir wollten schon immer eine Kampagne in die Games-Branche machen, sondern es war, dass wir mit unseren Fragen und Problemen zu Verdi kamen und sie meinten, ah, das ist interessant, dann erzählt uns doch mal mehr und gibt's noch andere Sachen und könnt ihr uns erklären, wie das so läuft und so. Und genau, also so durch dieses Fragen von Verdi wurden es dann mehr und mehr Leute und so haben wir uns nach und nach formiert. Deswegen meine Rolle, deswegen es ist jetzt auch nicht klar definiert, sondern ich bin halt Angestellter in der Games-Branche, habe mich halt mit diesem, über den Betriebsrat engagiert und bin dann sozusagen so dann mit in diese Gruppe, die wir jetzt sind, diese Games-Worker-Gruppe praktisch bei Verdi, die hat sich sozusagen dann darum gebildet, also um Matthias und um die Leute, die wir so am Anfang waren. Aber es ist jetzt so, dass ich jetzt keine definierte Rolle habe, sondern ich bin halt einfach Gewerkschaftsmitglied und organisiere, wo ich kann. Andere organisieren andere Dinge, wir tauschen uns aus. Wer was machen kann, wird gemacht. So kann man sich das ganz gut vorstellen. Ja, hat das die Frage so mehr oder minder beantwortet?
Das hat die Frage beantwortet. Ganz fantastisch. Ich würde dich mal kurz bitten, für all jene da draußen, die sich noch nie mit so richtig dem Thema Betriebsrat und Gewerkschaft auseinandergesetzt haben, mal ganz kurz zu erklären, quasi so also Grundlagenwissensvermittlung sozusagen. Was soll das eigentlich? Also worin liegt der Wert für Menschen, die jetzt zum Beispiel wie du zur Spielebranche gehören, zu sagen, okay, wir haben Betriebsrat und Gewerkschaft. Ja. Was bringt das eigentlich?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil also vielleicht auch so zum Teaser, falls es euch interessiert, es gibt ein schönes kleines Pamphlet, das wir gebaut haben, wo genau das für die Spielebranche auf Deutsch und Englisch erklärt wird, wo der Unterschied nämlich liegt zwischen Betriebsrat und Gewerkschaft. Dadurch, dass das man ja oftmals in Richtung USA guckt, wenn wir Gewerkschaften oder Unionization denken, und da läuft das ein bisschen anders. Aber also, was ist ein Betriebsrat? Ein Betriebsrat ist eine Mitarbeitervertretung auf Firmenebene. Die hat erstmal per se nichts mit einer Gewerkschaft zu tun. Das ist also keine Gewerkschaft und die ist auch nicht zwingend mit der Gewerkschaft verbunden. Es ist also nicht so, dass Verdi einen Betriebsrat gründet, sondern die Mitarbeiterinnen einer Firma kommen zusammen und gründen einen Betriebsrat, wenn sie das wollen. Das heißt, es ist in Deutschland zumindest so, es ist nicht zwingend notwendig, einen Betriebsrat zu haben. Das heißt, man muss sich dafür einsetzen, den zu haben. Und die sind dazu da, im Grunde die Übersetzung für Betriebsrat ist eine Mitarbeitervertretung. Das heißt, der Betriebsrat, könnte sozusagen sagen, so im Gegensatz zu HR, dass sich darum kümmert, die Arbeiter für die Firma zu verwalten, naja, okay, oder sozusagen zu machen, kümmert sich der Betriebsrat um die Angelegenheiten der Mitarbeiterinnen. Und dadurch, also wenn man Betriebsrat hat, dann bekommen damit einige Rechte mit zusammen. Das heißt sozusagen, man bekommt Einblick in einen tieferen Einblick in bestimmte Finanzsituationen oder in die Finanzsituation der Firma, in Planungen. Man kann bestimmte, soll ich sagen, Veränderungsvorschläge einbringen, die dann auch sozusagen rechtlich fixieren, dass die nicht sozusagen wieder geändert werden, wenn dann irgendwer in der Firma keinen Bock mehr drauf hat. Das heißt, man gewinnt einfach so ein bisschen, also vor allem Mitspracherechte gewinnt man. Das ist vor allem interessant, wenn es im Bereich von sowas wie Kündigung oder Anstellung, weil nämlich wenn es einen Betriebsrat gibt, dann müssen die immer informiert werden und sich dazu Stellung nehmen. Das heißt, immer wenn jemand gekündigt wird oder jemand eingestellt wird, dann muss der Betriebsrat zumindest dazu angehört werden. Das hilft natürlich sehr stark, um rauszufinden, warum denn jetzt jemand gekündigt wird und ob das vielleicht nicht ganz rechtens zulief. Das ist ja immer so ein Problem bei Kündigung. Das zum Beispiel kann ein Betriebsrat machen. Es ist aber jetzt nicht so, dass der Betriebsrat eine antagonistische Stellung zu der Firmenleitung oder so einstellt, sondern es ist, das ist rechtlich so formuliert, dass es hier um sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit handelt. Der Unterschied ist eben nur, dass die Firma eben sozusagen die Firmenleitung und HR vertritt die Firmeninteressen und der Betriebsrat vertritt allein die Interessen der Mitarbeiterin. Das ist auch so gesetzlich festgelegt. Also das ist der Betriebsrat. Und dann gibt es halt Gewerkschaften. Und Gewerkschaften sind Arbeitnehmervertretungen, die halt gesamte Branchen, also wie zum Beispiel die Games-Branche wäre eine Branche, aber die Games-Branche wird auch sozusagen behandelt als ein größerer Teil der Software- oder IT-Branche, die sozusagen vertreten. Das heißt, die sind dann firmenübergreifend. Man kennt das so ein bisschen von zum Beispiel mal sowas wie zum Beispiel IG Metall, ne? Da geht es vor allem so um Großindustrie, solche Sachen. Und Verdi ist der Dienstleistungssektor. Das heißt, die ganze Branche des Dienstleistungssektors fällt da drunter. Dazu gehört zum Beispiel auch Software Development. Deswegen gehört auch Games-Entwicklung dazu. Das heißt, was die Gewerkschaften kümmern sich sozusagen um die Vernetzung der einzelnen Branchen und der einzelnen Firmen untereinander und versuchen da sozusagen übergreifendere Rechte oder Verbesserungen der Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Das heißt, das sind so die beiden Sachen. Also Betriebsrat in der Firma muss nicht mit der Gewerkschaft zusammenhängen, aber Gewerkschaften bemühen sich oft, mit den Betriebsräten eine gute Arbeitsbeziehung zu haben, weil das natürlich die einfachste Möglichkeit ist, Informationen über die Arbeitsbedingungen zu bekommen.
Jetzt ist das ja sowas, ich kann mir vorstellen, Leute da draußen hören zu und denken sich, naja, Gewerkschaft klingt ja mega geil, das ist ja eigentlich was total Hilfreiches, Sinnvolles, Nützliches, was den Menschen hilft, die in dieser Branche eben arbeiten. Warum gibt's das noch nicht? Was würdest du diesen Leuten sagen, die das jetzt fragen in Bezug auf Deutschland?
Ah, ja. Ja, das ist, also ich möchte das so möglichst diplomatisch beantworten. Also die direkte Antwort ist so, es gibt es natürlich, es ist bloß einfach der Organisation, also weil es gibt ja Verdi und Verdi gibt es schon seit über 20 Jahren. Das war ein Zusammenschluss aus ein paar kleineren Gewerkschaften, das ist so ein bisschen Geschichte, aber gar nicht so im Detail. Das heißt, Gewerkschaften gibt es in Deutschland in allen Branchen, wahrscheinlich fast allen Branchen. Ich will jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass es nicht irgendeine Branche gibt, die gar keine Gewerkschaft hat. Das heißt, das gibt es schon. Und dass die Spieleindustrie jetzt dass so das Gefühl hat, dass es noch keine Gewerkschaft für sie gibt, liegt erstmal daran, dass der Organisationsgrad in der Spielebranche geringer ist. Was meine ich mit Organisationsgrad? Das meist einfach schlicht, dass wenige Leute in diesem Fall Verdi, oder in irgendeiner Gewerkschaft sind und mit der Gewerkschaft darüber reden, was man denn machen könnte. Denn die Gewerkschaften sind ja jetzt keine, das sind so keine Top-Down-Organisationen, also gerade heute nicht mehr, die dann sozusagen, also obwohl das durchaus bestimmt mal passieren kann, aber in so vor allem wie wir es jetzt wahrgenommen haben, sind sie das nicht, die sozusagen ihre großen strategischen Pläne machen und dann solche Sachen machen. Das kann durchaus auch mal passieren. Aber eigentlich in ihrer Grundlage sind sie Organisationen, die die Interessen der Arbeitnehmerinnen und dann natürlich übergesetzt vor allem durch ihre Mitgliederinnen, ich glaube Mitglieder ist gar nicht gegendert, naja, vertreten. Das heißt, in dem Sinne ist also sozusagen, es gab das die ganze Zeit, es wurde bloß in der Spieleindustrie wenig, wie soll ich sagen, genutzt. Und da lässt sich natürlich jetzt spekulieren. Das könnte man sagen, okay, vielleicht, weil die jetzt eine aufkommende Branche war, ist noch sehr viel Passion. Also wir reden ja jetzt gerade in Deutschland, sagen wir mal, so richtig groß ist das so 30, 40 Jahren, na, vielleicht 30 Jahren, ich keine Ahnung. Und das heißt sozusagen, wenn eine Branche neu aufkommt, dann sind natürlich auch erst einmal alle mit dabei. Ich meine, wir kennen Stories von unseren Lieblingsspielen, wo 20 Jahre später rauskam, dass die Leute praktisch nicht geschlafen haben, als sie das gemacht haben. Da könnte man jetzt auch sagen, hätten vielleicht auch irgendwie ein bisschen Arbeitnehmervertretung vertragen können. Aber es war eine andere Herangehensweise. Also es ist, glaube ich, so eine mentale Einstellung, warum Leute früher das noch nicht gedacht haben. Es mag auch in einem weiteren Kontext daran liegen, dass einfach politisch die Gewerkschaften zu der Zeit vielleicht nicht so gut aufgestellt waren. Deswegen, ich möchte eine diplomatische Antwort geben. Es gibt keine so einen Grund, warum sozusagen bisher der gewerkschaftliche Organisationsgrad in der Spielebranche nicht so hoch ist. Man könnte ja umgekehrt sagen, wenn man sich gerade anguckt, wo die Spielebranche gerade so steht, vor allem mit den letzten zwei Jahren, wo viele Entlassungen passiert sind, wo die Wachstumsrate eben auch eingebrochen ist, macht es Sinn, dass sich jetzt Leute eben auch mal an sozusagen Methoden wenden, wie sie sozusagen ihre Arbeitsplätze besser gestalten können, sicherer machen können und so weiter. Das heißt, es macht schon Sinn, dass jetzt gerade eben das Interesse an Gewerkschaften wieder aufkommt. So würde ich es auch umdrehen.
Ich würde gerne noch zwei weitere mögliche Gründe ins Feld führen und mal hören, was du zu denen noch sagst, warum eben dieser Grad an Organisation, wie du es beschrieben hast, in der deutschen Spielebranche bisher noch nicht so sonderlich spürbar war, wenn man es mal so formulieren möchte. Ich glaube, das eine, das ist so was ganz Lapidares, aber auch vielleicht deswegen so Tragisches. Ich glaube, viele Leute haben gar kein Gefühl dafür, was eine Gewerkschaft eigentlich leisten kann und ein Betriebsrat womöglich auch. Also, dass diese Informationen vielleicht gar nicht so im Umkreis sind. Ich erinnere mich, wenn ich Interviews führe mit Studierendenteams von Universitäten, wo Leute Game Design zum Beispiel lernen, also Menschen später in die Spielebranche kommen. Manchmal striffen wir in diesen Gesprächen mit den Anfang 20-Jährigen diese Themen und dann guckten mich da oft Fragezeichen an, weil das gar nicht Teil des Curriculums war quasi an der Uni und sonst wo lernt man denn sowas? Also wann erfährt man denn mal sowas, was eine Gewerkschaft für einen im Berufsleben tun kann? Das ist so das eine und dann gebe ich dir vielleicht noch direkt hinterher diese zweite Vermutung, die ich habe und das ist wirklich nur so eine Vermutung, so genährt aus so anekdotischen Eindrücken aus vielen Interviews, die ich hier eben geführt habe, dass Menschen womöglich auch das Gefühl haben, wenn sie sich engagieren in einer Gewerkschaft oder auch im Kleineren dann quasi in einem Betriebsrat, dass sie sich auf so eine, und das ist jetzt ein großes Wort, aber auf so eine Art Abschussliste stellen in Augen des Arbeitgebers. Ich möchte das kurz noch erklären. Also gemeint ist, dass in meiner Erfahrung, auch in meiner persönlichen, bin jetzt kein Spieleentwickler, aber Journalist, dass ich auch schon in einer Redaktion vor langer, langer Zeit am Anfang meiner Karriere gearbeitet habe, wo eine plötzliche Stimmungsänderung im Raum stattgefunden hat, als plötzlich jemand äußerte, naja, wie sieht's denn hier eigentlich mit dem Betriebsrat für uns aus? Und dann fielen Sätze von Leuten in den obersten Hierarchiestufen, sowas wie, der Erste, der hier einen Betriebsrat gründen will, fliegt. Das ist jetzt schon ein extrem Beispiel, aber illustriert, was ich meine, das Gefühl, das manche Menschen haben könnten, wenn sie sich bei sowas engagieren, dass sie dann als schwierig gelten könnten, weißt du? Und dann in einer Lage, in der ohnehin diese Industrie ja kämpft um Stabilität und viele Menschen werden gekündigt und so weiter und so fort, dass man dann vielleicht nicht unbedingt möchte, dass man sich auf so eine Weise hervortut. Weißt du, was ich meine? Das sind die beiden Gründe, die ich mir noch so in den Kopf legen könnte. Was hältst du denn davon?
Also ich fange mal mit dem ersten an. Das war die Frage, wie sehr wissen Leute davon? Das ist die Antwort kann ich jetzt leider nur anekdotisch geben. Also einfach so, was habe ich so erfahren? Aber ich fange mit mir selbst an. Also ich wusste zwar, was Gewerkschaften sind. Ich glaube, es kommt hauptsächlich darum, dass ich unter anderem Sozialgeschichte studiert habe. Aber auch sozusagen, mich selbst sozusagen als Teil davon zu sehen, war lange Zeit nicht der Fall. Gut, ich habe lange an der Uni gearbeitet, da gibt es aber auch Gewerkschaften. Aber in meinem Kopf taucht das gar nicht so sehr auf. Das ist erst richtig passiert, als ich in die Spielebranche kam und dann manchmal gemerkt habe, dass manche Sachen vielleicht nicht so ganz gerade liefen und mich gefragt habe, wie kann man denn das verbessern und was gibt es denn für Möglichkeiten? Und dachte ich, ja, mit Gewerkschaften, das gibt's doch. Und jetzt vor allem, das heißt auch für mich, ich wusste zwar, was es ist, aber lange Zeit war es jetzt nicht so, dass das so ein Instrument ist, das bei mir auftaucht, so, ja, das müssen wir machen. Und was Ähnliches habe ich dann auch erlebt, als ich den Betriebsrat gegründet habe und dann natürlich, da hat man ja gewisse Freiheiten, dann auch mit vielen Leuten darüber geredet habe und festgestellt, dass kaum jemand wusste, was ein Betriebsrat ist. Dass es auch, je jünger die Leute werden, so unklarer wird, was das ist. Aber ich würde fast sagen, dass so die Millennials bis Gen, ich meine, ist Alpha schon beim Arbeiten, weiß ich gar nicht, aber so die Millennials, Gen Z, das sind ja so die Jüngeren bis Mittelalten, die jetzt arbeiten, bei denen eigentlich durch die Bank weg genau das aufgetreten ist, was du gesagt hast, dass sie vielleicht, ja, habe ich mal von gehört, aber so genau weiß ich jetzt auch nicht. Das heißt, am Anfang haben wir viel Material erstellt, um einfach mal zu erklären, auch als wir den Betriebsrat gegründet haben, ganz am Anfang haben wir erstmal eine Präsentation gemacht und gesagt, so, guck mal, das sind die Sachen, die wir dann machen können, wenn wir das haben. So, und das haben wir dann sozusagen nach und nach reingebracht. Deswegen, also auch da sozusagen diese Bildungsangebote, also ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber so in die Richtung, scheinen zumindest nicht so ausgeprägt zu sein. Woran das nun liegt, das sei dahingestellt. Also man könnte ja meinen, in der Schule könnte man sowas mal erwähnen. Ich habe jetzt auch mit Verdi zusammen auch schon mal beim Cologne Game Lab zum Beispiel einen Talk gemacht zu Gewerkschaften, der ganz gut angenommen wurde. Ich habe da ja selbst studiert, deswegen weiß ich manchmal, wie viele Leute zu einer Lecture kommen und fand, das war ganz angenehm. Das heißt, Verdi versucht auch dort dann jetzt so ein bisschen sozusagen an die Unis zu gehen und solche Sachen rüberzubringen. Aber ja, also da ist auf jeden Fall, sagen wir mal so, Nachholbedarf. Also das kann ich mir vorstellen, dass das auch im breiteren Sinne in der Gesellschaft vorhanden ist, auch wenn ich das jetzt sozusagen nicht durch Zahlen belegt habe, sondern einfach selbst erfahren habe. Und die zweite kenne ich. Leute erwähnen das gerne mal so. Man merkt einfach so, dass sich so ein bisschen gewunden wird. Darf ich das jetzt sagen oder nicht? Woran das liegt, das sei mal dahingestellt, weil ich finde es eine schwierige Frage, weil ich will sozusagen nicht pauschalisieren, sozusagen hier alle Arbeitgeber unter den Bus werfen oder alle Arbeitnehmer unter den Bus werfen, weil das wären so die einfachsten Sachen, ne, zu sagen, ja, alle sind verängstigt oder sowas. Aber ich würde mal sagen, es kommt damit einher, dass wir wissen, dass zum Beispiel auch oft halt relativ viele Leute auf einmal gefeuert werden. Dass man in der Branche eben selbst sehr stark für sich selbst eintritt, also sozusagen dazu gebrummt wird, du musst dein eigenes Gehalt aushandeln, du bist sozusagen dir selbst der Nächste, das ist ja so ein bisschen die Logik der, nicht nur die Games-Branche, ne? Das ist ja kein Games-Branche-Ding, die man als Arbeitnehmerin so folgt, die führt ja so ein bisschen rein, dass wenn man merkt, okay, wenn ich mich jetzt hier aus dem Fenster lehne, ich finde das zwar gut, wenn es einem besser geht, aber das könnte ja mein eigenes Überleben so ein bisschen gefährden. Ich glaube, das kommt, also im Sinne von, wir sind alle auf unsere Gehälter angewiesen. Das heißt, wenn irgendwas das gefährdet, dann sind wir erstmal, und das ist auch komplett nachvollziehbar, so ein bisschen vorsichtig, weil wir müssen ja irgendwie unsere Miete bezahlen, müssen irgendwie unser Essen bezahlen. Und gerade in Deutschland mit dem lang anhaltenden Hartz IV, wie soll ich sagen, also jetzt auch Bürgergeld, ich will es nicht Regime nennen, aber sozusagen mit solchen Sachen, wo es ja darum geht, dass man sozusagen so zum Arbeiten angehalten wird, ist ja auch Arbeitslosigkeit etwas, wie soll ich sagen, eher Angsterfüllendes für Leute. Das heißt, ich glaube, das alles führt so ein bisschen dazu, dass man vorsichtig ist, wenn es irgendwas passiert, was den eigenen Arbeitsplatz gefährden könnte. Das ist jetzt sozusagen auch, also das ist jetzt so von meiner Erfahrung heraus, wie ich darauf antworten würde. Das ist halt das ist eine Herausforderung der Arbeitnehmerinnenorganisationen im Allgemeinen, dass man natürlich diese Angst ernst nimmt und dann halt auch damit lernt, umzugehen.
Vor dem Hintergrund dessen, was du gerade beschrieben hast, wie schwer oder wie leicht fiel es dir und euch denn, Mitstreiter und Mitstreiterinnen für, ich nenne es jetzt weiterhin nochmal eine Initiative, zu finden. Mit Initiative meine ich eigentlich nur ganz wörtlich, diese Energie in den Raum zu bringen, weißt du, das nochmal anzustoßen und zu sagen, komm, lass uns das in der Branche machen.
Also wir, im Grunde haben wir schon ein bisschen drauf, sind wir drauf gekommen gerade. Ich würde es halt sagen, es ist so ein bisschen schwer und leicht zur gleichen Zeit. Auf der einen Seite ist es eigentlich relativ einfach, Leute zu finden, die mit irgendwas unzufrieden sind. Kann man klischeemäßig sagen, in Deutschland sind wir so immer alle Leute mit irgendwas unzufrieden, aber also das meine ich damit gar nicht, sondern wenn man jetzt mit Arbeitnehmerinnen zusammensitzt, dann kommt schnell was auf, ja, das finde ich nicht so in Ordnung, das läuft nicht, diese Organisation ist komisch, also da findet man immer schnell Ansätze, wo man dann darüber reden kann, könnte man nicht mal grundsätzlich was dagegen tun. Das Schwierigere ist eben genau das, was auch du angesprochen hast, die Leute dann sozusagen zum aktiven Mitarbeiten zu bewegen, weil dann Leute immer so, also einfach, da gibt es so eine Hemmschwelle, die, glaube ich, auch gar nichts sehr spezifisch mit der Games-Branche zu tun hat, sondern generell, wie heutzutage Organisation läuft, weil wir halt sehr viel auf sozusagen so einer Servicekultur sind. Ich kaufe mir halt meine Versicherung und habe das dann. Und dann bei der ersten Frage ist halt, wenn man sagt, okay, wir können das ja mit der Gewerkschaft machen, ist die Frage, was habe ich denn jetzt persönlich davon? Und again, das soll jetzt nicht negativ klingen. Das ist vollkommen nachvollziehbar, dass Leute so denken. Es wäre unfair, das den Leuten vorzuwerfen. Aber auch da würde ich immer sagen, das ist halt so Überzeugungsarbeit, die man dann etwas leistet. Und zwar jetzt nicht im Sinne von, dass man die versucht, rhetorisch auszumanövern, sondern eben zuhört, zu fragen, okay, was sind denn deine Bedenken? Kann man was dagegen tun? Und also man muss auch dazu sagen, dass bei so Organisationsarbeit, die Leute kommen ja nicht sozusagen von 0 auf 100 dazu, sondern die sind dann interessiert, hören vielleicht mal ein bisschen zu, dann merken sie, oh, hier könnte ich ihm vielleicht ein bisschen helfen. Vielleicht hören sie auch ganz, ganz lange zu und dann helfen sie vielleicht ein bisschen. Vielleicht sind sie auch einfach nur dabei. Also es gibt ja auch einfach viele Möglichkeiten des Dabeiseins, das schon hilfreich ist. Nicht alle müssen sich immer sozusagen mit vollem Gewand nach vorne werfen. Ich würde auch zum Beispiel nicht sagen, dass ich das immer die ganze Zeit tue, sondern ich helfe, wo ich kann. Und das braucht halt, wie soll ich sagen, ja, das braucht die Fähigkeit zuzuhören, sich auch einfühlen zu können in die Probleme der Leute, auch wenn es nicht die eigenen sind. Das ist halt wichtig. Und das ist so ein bisschen das Ding, wie man das ganz gut macht. Ja.
Mhm. Kannst du so eine ganz grobe Zahl nehmen, nur so fürs Gefühl, wie viele Leute jetzt quasi ganz aktiv mit involviert waren, all das auf den Weg zu bringen? Also dieses Infopamphlet, ne? Jetzt auch die Pressekonferenz, ja, die zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung in unser aller Rücken liegt. Kannst du da so eine ganz grobe Größenordnung nennen?
Also die genaue Nummer weiß ich jetzt nicht, ob ich das sozusagen so rausnehmen kann. Ich kann einfach mal sagen, ein paar Dutzende. Also es ist jetzt leider sehr unspezifisch,
ja,
aber
ja, das ist doch schon.
Ich wüsste
ja
es auch nicht genau, wie viele es sind. Also das ja ist halt eine Gruppe.
Aber das ist ja schon ein Eindruck, weil dann kriegt man auch mal so ein Gefühl davon, wie groß diese Initialgruppe jetzt so ein bisschen ist. Das ist ja auch ganz interessant. Ja. Vielleicht noch eine Frage, bevor wir zu diesen Forderungen, sage ich mal, konkret kommen. Kannst du uns allen da draußen nochmal so vielleicht ganz kurz umreißen? Ich weiß, es ist ein großes Thema, aber ich glaube, das ist gar nicht verkehrt, an der Stelle das alles nochmal so ein bisschen kurz aufzurollen. Was sind denn eigentlich die Probleme, die Menschen sehen, wenn sie in diese Branche, vielleicht auch gerade in Deutschland, so reingehen, mit denen sie beschäftigt sind? Also Menschen, die hier bei OK Cool zu hören, die werden schon häufiger diese Themen mal gehört haben. Es geht immer wieder um unsere Arbeitsplätze, die Arbeitsbelastung, die Gehaltsstrukturen, aber vielleicht an dieser Stelle das nochmal von dir zu hören, was diese Problemfelder eigentlich sind, die auch Gründe sein könnten, warum man in diese Gewerkschaft kommen sollte. Das ist, glaube ich, ganz wertvoll.
Ja. Es ist so ein bisschen überlappt sich jetzt einfach im Grunde genau mit den Demands. Also ich könnte jetzt darauf antworten, oder danach reden wir nochmal über die Demands, oder ich kann das so ein bisschen kombinieren, wenn du willst.
Du, dann lass uns doch, wenn du sagst, das überschneidet sich ohnehin, dann lass uns doch direkt zu diesen Forderungen rüberwechseln und das mal im Hinterkopf behalten und dann hören wir uns das mal an.
Gut, dann, also ich würde einfach jetzt mal kurz sozusagen direkt auf deine Sache antworten, indem ich einfach sozusagen die großen Punkte nenne, die mit den Leuten oft kommen. Das sind, wichtig ist zu sagen, das sind natürlich nicht alle. Das sind die wir jetzt in unserer Gruppe als die wichtigsten ausgemacht haben und auch in einer kleineren, größeren Umfrage, also nicht nur in unserer Gruppe, sondern auch in einer sozusagen, wo wir Word-of-Mouth-Umfrage in einem größeren Menge gemacht haben, um zu gucken, was die Leute für wichtig halten. Und da sind das Wesentliche, also das, was auf Platz 1 da immer kommt, sind bessere Gehälter, was jetzt, glaube ich, wenig überraschend ist. Denn oft erwähnt werden bessere Verträge. Da hängen Sachen dran wie generelle Tarifverträge zum Beispiel. Ich sage gleich nochmal, was das ist. Aber auch sozusagen generelle Vertragsstandards und Transparenz in den Verträgen. Dann Arbeitszeiten, ganz großes Thema immer wieder, ne, dass man Überstunden und wie viel man insgesamt überhaupt grundlegend arbeitet. Und dann, last but not least, Geschlechtergleichstellung, ja, also Equality und wie sagst du, Schutz vor Belästigung, also Harassment Policies, dass man da geschützt wird. Das sind so die großen Themen, die aufkommen, und daran hangen sich auch unsere Demands ab. Also soll ich gleich mal von oben durchgehen oder willst du noch kurz was dazwischen fragen?
Ich lasse dich da erstmal durchgehen. Das würde mich mal ganz toll interessieren, und dann habe ich da noch ein, zwei Gedanken dazu. Aber ich höre dir gerne erstmal zu.
Ich kann ja auch immer so eine Pause nach den einzelnen Themen machen.
Ja. So, dann komm mal gucken. Ich kann mich schon reindrängeln. Also wenn ich was fragen möchte, finde ich einen Weg.
Alles klar. Gut. Dann, also das erste, bessere Gehälter. Das hängt halt vor allem daran, dass man ja auch an den Einnahmen sehen kann, die immer wieder, veröffentlicht werden, dass es große Firmen oder generell die Branche Rekordgewinne nacheinander einfährt in den letzten Jahren. Aber die Gehälter da nicht mitziehen. Das kann man auch zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel auch eine Studie von, oder sieht man von, wenn man Studien vom Game vergleicht, von so vor 4 Jahren, wo da so die ungefähren Gehälter waren. Und wenn man das versucht, heute zu recherchieren, sind die immer noch so auf dem gleichen Niveau. Aber in der Zwischenzeit gab es höhere, also gerade auch für Deutschland mal höhere Inflationsraten. Das heißt, die Gehälter ziehen nicht mit der Inflation mit. Und die Mieten steigen natürlich auch, vor allem in Städten, so großen Städten wie, Hamburg, München, Berlin, aber auch Düsseldorf und Köln, steigen die, und da ziehen die Gehälter halt nicht mit. Das macht es halt dann wirklich schwierig, auch einfach ein stabiles Leben aufzubauen. Das heißt, das ist alles direkt an die Gehälter geknüpft. Und genau daran baut dann halt diese erste Forderung an, dass halt wir halt vor allem halt eine bessere Entlohnung für Arbeit fordern, die am besten damit anfängt, dass es halt einen Inflationsausgleich pro Jahr gibt. Weil sonst haben wir de facto...
Ist damit eigentlich... Ja. Inflationsausgleich, genau dazu kurz eine Frage direkt rein. Ist dann auch mit dieser Forderung verbunden, die Gehaltsniveaus in einem Betrieb aneinander anzugleichen? Weil was ja bekannt ist, dass die Departements, so nenne ich das einfach mal, die verschiedenen Abteilungen innerhalb eines Studios auch teilweise extreme Gehaltsunterschiede haben. Also ich glaube, so zwei Extrembeispiele ist zum einen Artists, Illustratoren, Illustratorinnen, die eher am unteren Ende der Gehaltsniveaus sich oft befinden, während auf der anderen Seite Programmierer, Programmiererinnen recht weit oben angesiedelt sind, im selben Betrieb. Ist das damit gemeint oder ist das ein anderes Kapitel?
Sagen wir so, das ist hier implizit mitgemeint. Allerdings muss auch da sozusagen dazu gesagt sein, wir wollen jetzt keinem Programmierer oder Ingenieur oder anderem, wie soll ich sagen, Hochbezahlten, in Anführungsstrichen Hochbezahlten, sozusagen das sagen, ja, du verdienst zu viel, komm mal runter zu uns. Sondern es ist eher sozusagen das als Motivation zu sehen, eben, wie du schon sagst, die Gehälter anzugleichen. Das halt vor allem, also QA ist ein klassisches Beispiel von unterbezahlten Menschen, dass die eben damit rankommen. Und vor allem auch, wenn man im guckt, sozusagen, was Programmierer oder technische Berufe, wenn man das so nennen will, im Vergleich von Gamesbranche zu zum Beispiel der IT-Branche verdienen, dann verdienen auch Programmierer in der Gamesbranche weniger als die. Das heißt, da gibt es halt auch nochmal ein Gap. Ne? So, also das soll schon, spielt hier mit eine Rolle, ja. Genau. Gut, dann die Tarifverträge. Ich mache erstmal so ein bisschen allgemein, was sind Tarifverträge? Also es sind verbindliche Regelungen der Arbeitsbedingungen, wo zum Beispiel Urlaubstage, Wochenarbeitszeit und Bedingungen für Überstunden geregelt sind. Und das Schöne daran ist, dass die eben firmenweit oder sogar branchenweit gesetzt werden und dass die öffentlich sind. Das heißt, dadurch werden die Arbeitsbedingungen transparent und damit eben auch ein bisschen verbindlich und nachvollziehbarer. Und man hat nicht dieses Ding, dass man die ganze Zeit in persönliche Gehaltsaushandlungen gehen kann. Da können zum Beispiel auch sowas wie Gehaltsstufen oder so, wie Progression und Weiterentwicklung des Berufs geregelt wird, kann da ja auch drin sein. Genau. Also, und genau das, wir machen uns halt für die Erstellung von Tarifverträgen in der Branche klar, weil das eben vor allem auch für die Beseitigung sozialer Lohnunterschiede halt wesentlich ist. Und das wird natürlich auch bei der Gamesbranche, wo es jetzt bisher noch gar keine Tarifverträge gibt, so Schritt für Schritt kommen müssen, wo man es erstmal versucht, in einzelnen Betrieben zu machen, bevor man dann auf die ganze Gamesbranche abzielt. Ja. Dann Arbeitszeiten, auch Klassiker. Das vor allem ein großer Punkt, den wir hier haben, ist, dass die Art und Weise zu arbeiten in der Spieleindustrie Überstunden begünstigt. Und wir setzen uns dafür ein, dass Überstunden grundsätzlich freiwillig sein müssen und dass Arbeitnehmerinnen nicht dafür bestraft werden oder beurteilt werden, wenn sie sich weigern, diese Überstunden zu leisten. Weil das ist halt einfach Mehrarbeit, die vertraglich nicht abgedeckt ist. Das heißt also, Arbeitnehmerinnen sollen die volle Kontrolle darüber haben, ob sie nun Überstunden machen wollen und ob sie, wenn sie sie machen, ob sie dafür vergütet werden oder ob sie dafür Urlaubstage zurückbekommen. Das heißt, das sollte dann halt eben auch entsprechend bezahlt werden.
Ich glaube, das ist auch was sehr Wertvolles, wenn ich das kurz einwerfen darf, was ich mir vorstellen kann. Das ist natürlich jetzt alles mutmaßen und extrapolieren, aber was ich mir vorstellen kann, dass diese Forderung auch Betroffenen ein gewisses Selbstbewusstsein geben kann, genau das auch durchzusetzen. Weil was ich ganz oft in meiner Arbeit, ich beschäftige mich ja auch viel mit Arbeitsrecht und wie es den Menschen eigentlich geht, die Spiele entwickeln, was ich da immer ganz oft höre, war, dass Situationen geschaffen wurden, also jetzt auch in größeren Spielestudios, und das ist natürlich jetzt auch nur einzeln, das ist jetzt nicht übertragbar auf die komplette Branche, um Gottes Willen, aber es sind eben die Fälle, die passieren, dass dann Menschen zum Beispiel an einem Spiel arbeiten und dann heißt es zum Beispiel von der Chefetage, alles klar, ne? Ihr macht das alles so toll. Ich find's ganz toll, wie ihr arbeitet. Wir machen heute Abend im Studio, weil es hier so gemütlich ist, um 20 Uhr ein gemeinsames Dinner. So, und jetzt kommt der Knaller. Das ist ja was auf der Hand erstmal nett klingt, ne? Chef lädt ein, wir essen alle gemeinsam im Studio, total toll. Das Problem ist aber, Feierabend, sag ich mal offiziell, 18 Uhr. Was machst du in den 2 Stunden zwischen 18 und 20 Uhr, wenn das Essen losgeht? Einige wenige werden sagen, naja, fahr ich halt nach Hause, ne? Aber im Grunde lohnt sich's nicht, dann muss ich wieder zurückfahren, ich bleib einfach hier. Und was mache ich in den 2 Stunden, während ich hier auf das Essen warte? Naja, wenn ich schon hier bin, kann ich auch noch arbeiten. Und das sind so subtile Situationen, ich will jetzt den Chefs in diesem Beispiel nicht das Böseste vorwerfen, aber das sind Mittel, glaube ich, auch vielleicht zwischen den Zeilen, um eben so Überstunden als etwas zu tarnen, dass es harmloser aussieht. Und ich glaube, Betroffene merken schon, was hier passiert und fühlen sich dadurch auch nicht wohl. Aber genau solche Forderungen, wie du sie gerade beschrieben hast, könnten diesen Menschen dann auch das Selbstbewusstsein geben und sagen, ey, das ist nicht cool. Und ich habe hier einen Verein quasi, der mich dabei stützt zu sagen, das ist nicht in Ordnung, was hier gerade passiert.
Ja, es ist ja auch dann auch noch die Zeit, die man auf der Pizza-Party oder wie auch immer sie ist, dem Dinner verbringt, ist ja auch, also auch wenn man da jetzt sozusagen nicht konkret Assets baut oder programmiert, das ist ja, das Team sitzt hier beisammen, es werden Sachen ausgetauscht, es wird 100% über die Arbeit gesprochen, was damit auch sozusagen eine Stärkung dieses Sozialgefüges ist, ist also eigentlich auch Arbeitszeit. Es gibt auch Firmen bereits jetzt, die das tun. Also die dann sagen, okay, das ist dann halt, wenn wir so ein Teamday machen, ist das Arbeitszeit zum Beispiel. Es ist jetzt nicht Spaß an der Freude, weil dann so, da haben wir nämlich wieder diesen impliziten Druck, ne? Als Teamday, der ist freiwillig und dann denkst du so, ja, wenn ich jetzt der Einzige bin, der nicht da ist, dann bin ich irgendwie nicht mehr Teil der Gruppe und dann hast du so einen Sozialdruck, der da entsteht. Genau. Ja, genau, sowas gehört da auch zu. Genau, zu Arbeitszeiten hätte ich noch, also um noch den Punkt abzuschließen, ist nämlich, da haben wir noch einen anderen Punkt drauf, und zwar, dass Teilzeitarbeit eben auch klar mit sozusagen geregelt wird und nicht bestraft wird, weil das halt ja vor allem für bestimmte, also nicht alle Lebensprioritäten unterstützen, ne, dass man 40 Stunden die Woche arbeiten kann oder mehr mit Crunch. Und dass das eben auch klar mit geregelt wird. Dazu gehört alles Mögliche. Wie, also der Klassiker ist natürlich Care-Arbeit, ne, dass man sich vielleicht für eine kranke Verwandten oder für Kinder um die kümmern muss und dafür eine Reduktion von Arbeitszeit braucht. Das muss halt auch klar geregelt werden. Genau. Und natürlich, das ist so ein Long-Term-Goal, dass insgesamt wir uns dann auf die lange Sicht auch dafür einsetzen, dass die wöchentliche Arbeitszeit insgesamt bei gleichbleibenden Lohn, das ist immer wichtig, reduziert wird. Es gibt ja 4 Diskussionen dieser Tage, nicht nur für, also zum Beispiel in Griechenland ist gerade für in manchen Sektoren die Arbeitszeit wieder auf 6 Tage erhöht worden oder so. Aber es gibt ja auch international wird die 4-Tage-Woche diskutiert. Das haben wir jetzt nicht dezidiert so drin, dass es die 4-Tage-Woche sein soll. Aber wir wollen das Thema der allgemeinen Arbeitszeitreduktion schon mit draufbringen. Weil da gibt es auch genug Studien, die unterstützen, dass man braucht keine 40 Stunden pro Woche, um produktiv zu arbeiten. Das kann man gut und gern auch. Also jetzt für mich persönlich zum Beispiel würden 4 Tage auch reichen. Hinbekommen und da sollte aber der Lohn eben gleich bleiben. Gut, der nächste Punkt ist Transparenz. Das geht schon ein bisschen in die Richtung, die wir gerade schon über Betriebsräte zum Beispiel besprochen haben. Und da geht es uns darum, dass halt wir uns dafür einsetzen, dass Unternehmensentscheidungen wir sehen, dass Unternehmensentscheidungen oft getroffen werden, ohne dass die Beschäftigten dazu konsultiert oder eben selbst informiert werden. Und das ist natürlich einfach eine große Unsicherheit. Und wir wollen, dass da eben die Transparenz über Finanzen, Projekte und den generellen Status des Unternehmens eben regelmäßig an die Mitarbeiterinnen und die Angestellten weitergegeben werden. Denn im Wesentlichen ist ja, und wenn wir jetzt mal positiv das sehen, die Leute, die dort arbeiten, die haben ja ein Interesse daran, dass es die Firma weitergibt. Und sie sind ja auch interessiert daran, sozusagen zu helfen. Aber man kann eben nur helfen, wenn wir wissen, was los ist, was für Probleme es sind. Und wenn die immer nur so von oben so runtergereicht werden, wenn es schon zu spät ist, dann bringt uns das nicht. Das heißt, wir wollen frühzeitig über Veränderungen in unserer Arbeit informiert werden und eben in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Denn im Endeffekt kennt natürlich niemand die spezifische Arbeit, die sie tun, besser als die Leute, die sie tun. Dann nächster Punkt wäre Vertragsstandards. Und da sieht man halt, dass die Spielindustrie ist halt voll von einseitigen Verträgen, die unangemessene Probezeiten, also extrem lange Probezeiten und unnötige Befristungen enthalten. Gibt es in Deutschland zwar ein paar Blocker, aber das führt manchmal auch zu Problemen. Und das führt einfach dazu, dass man als Beschäftigter in der Spielebranche oft so von Projekt zu Projekt arbeitet und damit hohes Risiko einfach eingeht, aber ohne dafür wirklich belohnt zu werden. Das heißt, wir wollen da uns dafür einsetzen, dass Verträge immer transparent sind, dass da drin auch die Work-Life-Balance der Beschäftigten unterstützt wird, zum Beispiel durch Sachen wie Homeoffice-Regelungen und der Schutz vor willkürlichen Kündigungen. Ja, und auch für wirklich Kündigung dieser Vereinbarung, zum Beispiel von Homeoffice-Regelungen, dass die nicht einfach jetzt morgen gekündigt werden können, alle zurück ins Office und jetzt sitzt man gerade irgendwie bei seiner kranken Oma 500 Kilometer weit weg. Das ist halt auch jetzt, bringt nichts. Und anschließend daran auch noch, die oft, gerade bei größeren Firmen, finden Entlassungen oft direkt nach der Fertigstellung neuer Spiele statt. Und um sowas zu verhindern, fordern wir dann auch längere reguläre Kündigungsfristen von mindestens 6 Monaten. Einfach nur, damit da mehr Sicherheit hergestellt werden kann. Und auch, muss man sagen, dadurch auch vielleicht so ein bisschen implizit eben der Druck kommt, dass in der Planung dieser, der Firmenplanung dann halt mit bedacht wird, okay, wir brauchen halt Anschlussprojekte, um sozusagen die Leute weiter zu beschäftigen und solche Sachen zu machen, dass da eben die Planung mehr in Richtung Arbeitnehmerwohl, Wohlsein gedacht wird. Ja, und dann, hatte ich ja schon gerade gesagt, last but not least, Geschlechtergleichstellung und Schutz vor Belästigungen. Ich fange mal mit der Geschlechtergleichstellung an. Die beziehen sich halt aufeinander, deswegen haben wir sie zusammen. Und man muss ja leider sagen, das ist jetzt nicht in Deutschland nur der Fall, das ist leider international der Fall, dass es immer noch große geschlechtsspezifische Lohnunterschiede gibt. Und das gilt nicht nur für Frauen, sondern eben auch für trans- und nicht-binäre Kolleginnen. Und wir brauchen dafür und setzen uns dafür ein, dass es da gerechte Löhne und klare Aufstiegsmöglichkeiten gibt, um diese systembedingte geschlechtsspezifische Vorurteile und Ungleichbehandlung zu bekämpfen und aufzuheben. Und im Anschluss daran, Schutz vor Belästigung, das Thema Harassment ist ja nach wie vor ein großes und ist ja leider so. Und das sehen wir halt besonders dadurch, bestärkt, dass uns oft Geschichten erzählt wurden, wie Leute erzählen was von Missbrauch. Das kann alles Mögliche sein, von emotionalem zu sexuellem. Also das ist echt gruselig, was da zum Teil erzählt wird. Und dass sie oft dann, wenn sie sich wagen, da was zu sagen, dass sie zum Schweigen gebracht werden, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass stattdessen die Täter verteidigt oder geschützt werden und im Endeffekt die Opfer sozusagen aus den Betrieben rausgedrängt werden oder selbst aus der Branche und die Täter weiterarbeiten dürfen. Und dafür, das ist natürlich ein Riesenthema und das ist groß, aber deswegen ist auch so wichtig, da was zu sagen. Wir fordern halt da eben, dass das einen grundlegenden Wandel in der Unternehmenskultur gibt, der eben echte Vielfalt tatsächlich begrüßt und umsetzbare Protokolle einführt, um Opfer zu schützen und Täter eben nicht länger zu belohnen. Genau.
Ja. Wie oft habe ich schon in Hintergrundgesprächen, also Gespräche, die nicht zitierfähig sind, die nicht geführt werden, um daraus Interviews zu machen, sondern um generelles Verständnis zu entwickeln für Probleme, jetzt in dem Fall in der Spielebranche, wie oft habe ich schon von Betroffenen gehört, dass die belästigt wurden am Arbeitsplatz und noch Schlimmeres, aber einfach nichts davon publik machen können, weil sie, also aus vielen Gründen, aber einer der großen Gründe, der immer wieder genannt wird, die Sorge, einfach nirgendwo mehr arbeiten zu können. Und das ist ja, also es ist ja, man kann es ja gar nicht in Worte fassen, wie absurd das ist, dass das quasi die Angst ist und die ja offenbar auch berechtigt zu sein scheint. Also dass dann Menschen sagen, ich sag lieber gar nichts und riskiere meine Karriere nicht. Und da glaube ich auch, dass eine Gewerkschaft als ein Gegengewicht zu den Tätern, sage ich mal, ohne jetzt zu sagen, auf welchen Ebenen die dann sitzen, dass das einen unglaublichen Wert haben kann, so eine Lobby zu schaffen für Betroffene, die auch stark ist. Also es gibt ja jetzt schon, was ja auch fantastisch ist, eine Lobby, wenn man so will, die sich gegründet hat jetzt vor 2 Jahren oder so, Game In, dieser Zusammenschluss von Menschen aus der Branche, auch gerade hier mit einem Fokus auf die deutsche Spielebranche, die auch unter anderem dafür da ist, nicht nur Vernetzungsevents für Frauen zum Beispiel in der Branche zu schaffen, sondern auch Ansprechpartner zu sein für Betroffene. Und je mehr es von diesen Lobbys, auch starke Lobbys gibt, glaube ich, desto mehr profitieren natürlich die Menschen davon. Und auch das ist ein ganz großer Wert.
Ja, es gibt auch noch das Femdevs Meetup, das halt auch.
Ja, richtig,
ist
ja.
Ich würde schon sagen, das ist wahrscheinlich eine der Hauptaufgaben, die wir haben. Will ich jetzt nicht einfach für die behaupten. Aber das nehme ich auch immer als so eine Anlaufstelle für solche Sachen fahren. Und genauso wie du sagst, es ist richtig, man wird immer richtig wütend, wenn man diese Stories hört, die ich auch oft höre, die ich jetzt natürlich auch nicht zitieren kann. Gamen im Übrigen kenne ich auch, da habe ich damals mit meiner Mitbetriebsrätin von Flying Sheep auch mal einen Vortrag so gehalten, wie man eben die Rechte, die man als Betriebsrat und Betriebsrätin bekommt, dazu einsetzen kann, um sich gegen sexuelle Belästigung und so diese systemischen Probleme sich dagegen zu stemmen. Deswegen, da denke ich, gibt es wirklich, ja, wie du schon sagtest, große Überschneidungen, wo man sich gegenseitig helfen kann.
Ja. eine Sache, die, also vielleicht muss ich das nochmal erstmal, als ich jetzt das gehört habe, diese verschiedenen Kategorien, in denen ihr euch da bewegt und in denen ihr arbeitet, da waren meine Gedanken, das sind genau die Pflaster auf den Wunden, die in meiner Erfahrung, in meinen Eindrücken auch am meisten klaffen. Es gibt nur eine Sache, die ich in dieser Auflistung noch vermisst habe, wo mich mal interessieren würde, ob die mitgedacht wird oder ob die einfach noch nicht in den Fokus gerückt ist. Und zwar die, wie würde ich das beschreiben, den Schutz der eigenen Arbeit. Und was ich damit meine, ist die Sache mit der KI.
Ah, ja.
Dass ich immer wieder höre jetzt von Menschen aus der Branche, auch vor allem ist tatsächlich schwerpunktmäßig die Artists zum Beispiel, Menschen, die Kunst erschaffen, die Illustrationen machen für Spiele, für die Ausgestaltung von Spielwelten, auch für Assets, die dann sagen, ey, es kommt immer häufiger vor, dass auch in Arbeitsverträgen zum Beispiel Klauseln zu finden sind, in denen dann steht, wir räumen uns das Recht als Arbeitgeber ein, deine Arbeit zu nutzen, um eine KI zu füttern, um dann in Zukunft quasi Arbeit in deinem Stil zu produzieren, für die wir dich aber nicht mehr bezahlen. Ja. Und das ist auch etwas, was Synchrosprecherinnen und Sprecher als Problem mittlerweile erkannt haben und entdeckt haben. Gibt es denn auch in der Hinsicht Bemühungen von euch, für diese Menschen einen Rückhalt zu bieten?
Ja. Also das ist auf jeden Fall ein großes Thema, das bei uns besprochen wird. Also wir hatten auch mal internen, also haben Leute nach Input gefragt, ob wer die da mal Input geben könnte von Experten, was man dagegen tun machen kann. Das ist sogar relativ vor kurzem passiert, ich erinnere mich nicht mehr genau wann. Also wir reden darüber. Das Thema ist, wie gesagt, es ist halt, also das klingt so blöd, es ist komplex. Ich kenne mich damit auch nicht so gut aus, deswegen habe ich jetzt keine perfekte Antwort. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, es wird darüber nachgedacht, es wird auch, es gibt sozusagen ein Drängen dazu, sich dazu positionieren. In den Forderungen ist es jetzt noch nicht aufgekommen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, warum es da jetzt noch nicht mit drin war, aber muss ja auch dazu sagen, die Forderungen sind jetzt nicht finit. Mhm. Also es sind jetzt nicht die ultimativen 6 Forderungen, die für immer da stehen, sondern es ist unser erster Aufschlag. Wir können jetzt auch mal gucken, was für Feedback wir bekommen. Aber KI ist auf jeden Fall ein Thema, das diskutiert wird. Muss dazu auch sagen, ich habe vor ein paar Jahren auch mal nachgeguckt, es gibt tatsächlich auch schon so ganz softe Regelungen, die dazu im Betriebsverfassungsgesetz stehen. Zum Kontext des Betriebsverfassungsgesetzes ist so ein bisschen die Bibel der Betriebsräte. Da wird ganz viel geregelt, was Betriebsräte dürfen und nicht dürfen. Und dazu steht auch was, dass bei der Einführung von KI zum Beispiel müssen auch Betriebsräte informiert werden, die müssen sich dazu auch positionieren. Das heißt, da gibt es zumindest ein paar ganz frühe, vorsichtige Schrauben, die man nutzen kann, um sozusagen dass sich auch so ein bisschen Handlungsmacht zu holen. Aber also ich weiß nicht, mehr kann ich dazu gerade noch nicht sagen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass das Thema diskutiert wird.
Mhm. Wie schätzt du denn jetzt die, ich sag mal, Erfolgschancen ein von all dem, was ihr da vorhabt? Was schätzt du denn, wie wird denn die Reaktion aussehen und wie weit kommt ihr damit? Hast du da eine Einschätzung, eine Prognose?
Also hier werde ich wahrscheinlich wieder emotional und anekdotisch werden, weil ich mache das natürlich zum ersten Mal so einen Prozess mit. Also ich bin jetzt kein professioneller Gewerkschaftler, sondern ich lerne das sozusagen alles indem ich hier mal durchlaufe. Und ich sehe es erstmal so persönlich so, dass ich Scheitern jetzt nicht so richtig als Option sehe, weil wir wollen diese Branche einfach und müssen sie auch nachhaltig verändern, damit sie einfach viable für Arbeitnehmerinnen bleibt. Sonst sehe ich hier ein bisschen schwarz für die Zukunft. Also sozusagen in dem Sinne würde ich das mal formulieren, so wie ich unsere Erfolgschancen habe. Ich bin hoffnungsvoll, dass wir vor allem von den Arbeitnehmerinnen positive Resonanz bekommen, was nun aus den Firmen oder auch aus so Industrieverbänden kommt, das sei dahingestellt, müssen wir mal abwarten. Da bin ich, dadurch, dass ich das, ich weiß es einfach nicht, bin ich mal gespannt, was die dazu sagen. Aber ich glaube schon, dass die grundlegenden Forderungen, die wir anstellen, jetzt von den Leuten auf jeden Fall grundlegend positiv aufgenommen werden. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Leute gerne dazu noch Kommentare haben, was man anders sagen könnte, anders machen könnte. Das ist auch super, weil wir haben jetzt natürlich nicht unsere kleine Gruppe hier, die Weisheit mit Löffeln gefressen und sind darauf angewiesen, immer mehr und mehr Input uns halt reinzubekommen, um dann möglichst sozusagen eine breite Gruppe vertreten zu können. Also sozusagen, ja, ich bin hoffnungsvoll. Und man muss dazu auch sagen, ich sehe das sozusagen, dass wir haben es ja hier mit Organisationsarbeit zu tun, die eben von unten organisiert wird. Also wir sind sehr stark darauf angewiesen, dass Leute sich einsetzen und dann halt sozusagen ihre Erfahrungen mit uns teilen und dann halt auch mitarbeiten. Was ich auch schön finde, weil das geht so ein bisschen weg von dieser Idee der altehrwürdigen Gewerkschaft als Arbeitnehmervertretung, die uns dann sagt, was richtig und was falsch ist, weg, sondern sie sieht, es ist eher so eine Partnerschaft, wo wir halt so Schritt für Schritt vorangehen und sozusagen in diesem Fall jetzt der nächste Schritt ist, diese Forderung zu veröffentlichen und zu schauen, was passiert und dann zu gucken, ob wir, genau welche wir als erstes angehen können und mit wem wir sprechen können. Und wir nehmen es sozusagen so Schritt für Schritt, um dann voranzugehen. Und es kann natürlich auch sein, dass wir irgendwann mal die Richtung ändern müssen, weil wir merken, okay, dieser Teil funktioniert nicht so gut. Ich weiß noch nicht, welcher das sein könnte. Aber allgemein bin ich mit dieser, also mit Verdi und auch mit den Leuten, die wir jetzt hier haben, relativ hoffnungsvoll, dass wir da auch in den nächsten Monaten und Jahren gut was hinkriegen können. Das ist natürlich jetzt unspezifisch, aber ja, dadurch, dass ich es noch nie anders gemacht habe, wüsste ich nicht, wie ich es anders sagen könnte. Dann kann wahrscheinlich dann
Verdi
mehr sagen.
Ich finde das, ja genau, das Gefühl, finde ich, kommt aber gut rüber. Und das ist ja auch erstmal wichtig, wie du ja schon selber sagst, das ist auf eine gewisse Weise, ich sag mal dieses große Wort Neuland, das ihr da betretet, von außen quasi als jetzt Journalist, der mit Menschen spricht, die aus der Branche kommen und sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer sind, ist das etwas, was ich auf jeden Fall super doll begrüße, weil ich, wie ich schon gesagt habe, sehe, dass die Forderungen, die ihr habt und die Möglichkeiten, die ihr anbietet, ganz viele, also teilweise drastische, klaffende Problemfelder zumindest also helfen könnten, dass die sich schließen, was die Rechte der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen angeht, aber auch diese wirklich schlimmen und tiefreichenden Probleme wie das ganze Themenfeld rund um sexuelle Belästigung in der Branche, das sind, ich sehe da Möglichkeiten, dass diesen Menschen, den Menschen aus der Spielebranche auf diese Weise entschieden geholfen werden kann und damit die Branche insgesamt auch ein nachhaltigerer Arbeitgeber werden kann. Und deswegen drücke ich von hier aus die Daumen, dass tatsächlich dieser Vorstoß, den ihr da plant und den ihr da macht, dass der auch sehr, sehr, sehr weit tragen wird.
Ja, vielen Dank. Das hoffen wir auch.
Ja, ich werde das hier weiter vom Seiten aus quasi mitbegleiten in den nächsten Monaten. Ich bin gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Und wer weiß, ne, vielleicht hören wir uns ja bald nochmal an dieser Stelle zu einem Update oder zu neueren Entwicklungen. Meine Ohren sind immer offen, die Augen sowieso. Und dann gucken wir mal, was passiert, würde ich sagen.
Ja, immer gerne.
Du, ich danke dir für deine Zeit, toi 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 für die Zukunft und dann bis dann.
Bis dann.
Jawohl. Vielen herzlichen Dank an Rüdiger und an euch da draußen für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr fandet das so erhellend wie ich auch. Ich werde diese Entwicklung selbstverständlich weiter auch begleiten und mal schauen, was sich daraus noch so entwickelt. Einstweilen bleibt mir nur zu sagen, wenn ihr noch mehr von Orke Cool hören wollt, dann ab damit mit dem Wunsch in den MP3-Feed, denn jede Woche hier am Sonntag erscheint eine Folge. Außerdem könnt ihr Orke Cool finanziell unterstützen über einen Link in der Folgenbeschreibung zu finden. Das führt euch nämlich zu Steady. Da könnt ihr ein Mini-Abo abschließen und dieses Mini-Abo eröffnet euch viele, viele, viele weitere Audioformate rund um Spiele und Spielkultur, produziert mit Liebe von mir und meinem kleinen Team. So, nun aber, tschüssi, tschüss, wir hören uns.